ARD.
SWR Kultur. Forum. Party, Pogo, Pandemie. Warum Musikfestivals ums Überleben kämpfen, heißt das Thema heute. Ich bin Eva Röder. Mehr als 60 Pop-, Rock- und Elektro-Festivals wurden in diesem Jahr allein in Großbritannien und den Niederlanden abgesagt. Ganz so dunkel sieht's bei uns noch nicht aus, aber auch hier haben einige Macherinnen und Macher aufgegeben oder zumindest zu kämpfen. Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen. Die Kosten sind gestiegen, Fachkräfte haben sich andere Jobs gesucht. Doch das allein erklärt die Probleme nicht. Wollen die jungen Festivalfans überhaupt noch das Gleiche wie die Generationen davor? Was muss ich eigentlich tun, damit die vielfältige Festivallandschaft in Deutschland erhalten bleibt? Und wie sieht's eigentlich in der Klassik und im Jazz aus? Darüber will ich heute diskutieren mit meinen Gästen. Professor Dr. Beate Flath. Sie forscht an der Uni Paderborn zu Popkulturen und dazu gehören natürlich auch entsprechend Musikfestivals. Bernhard Schabligin, er veranstaltet Konzerte und Festivals und ist auch in der Livecom aktiv, einem Verband, der sich für die Interessen von Live-Musikveranstaltern einsetzt. Und Daniel Koch, Musikjournalist und deshalb natürlich von Berufswegen, aber sicher auch aus Leidenschaft, viel auf Musikfestivals unterwegs. Herr Koch, was war denn so Ihr letztes richtig tolles Festival?
Ich war erst auf dem Roskilde Festival und dann eine Woche später auf dem Montreux Jazz Festival für 2 Tage. Und das war sozusagen so 2-mal die europäischen Premium-Festivals, wo ich mal wieder gemerkt habe, dass trotz Regen in Montreux nicht, aber auf Roskilde, das immer noch einen Heidenspaß macht. Also deswegen bin ich gerade eher so am Sortieren, was ich in den letzten Wochen eigentlich alles so gesehen und erlebt habe. Okay. Und habe die Euphorie noch ein bisschen mitgebracht ins Studio.
Das sind ja 2 sehr unterschiedliche Festivals. Einmal so klassisch Pop-Rock im Schlamm und einmal gesittet Jazz. Was macht denn überhaupt ein Festival richtig gut?
Ich würde sagen, es ist die Kombination aus Atmosphäre, wo natürlich auch viel das Publikum dann eine Rolle spielt. Wie ist der Vibe von den Leuten da? Und für mich immer noch Line-Up. Also ich gehe eigentlich lieber auf Festivals, nicht unbedingt, weil ich die großen Headliner sehen will, die auch. Aber ich liebe es, wenn mich halt ein Festival herausfordert. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, einen großen deutschen Pop-Act hat, zu dem man dann mitsingen kann, leicht angeschickert, aber dann irgendwie früh morgens in irgendeine weirde nigerianische Death-Metal-Band reinläuft oder in einen neuen Rap-Act und dergleichen. Deswegen, für mich macht es immer so diese Kombination aus Publikum, Stimmung und ja, gutes Line-Up und Live-Musik in erster Linie natürlich.
Herr Schabligin, würden Sie sagen, der Herr Koch als Musikjournalist ist da eher eine seltene Spezies, der das so sieht?
Nee, durchaus. Also ich sag mal, der Headliner, der kann ja fast nur verlieren auf dem Festival, weil die Erwartungshaltung entsprechend hoch ist. Also punkten tut normalerweise das Festival unterm Strich durch den Mittelbau, also die mittelgroßen Bands, die dann eben überraschen, überzeugen können, auch die kleinen und eben auch sonstige Rahmenprogramme, Schattendramaturgien und so weiter. Also was man eben rund ums Festival herum baut und was einfach dann positiv auffällt. Das ist das, was, denke ich, die Besucher letztendlich mitnehmen. Plus natürlich, klar, wenn der Headliner-Gig gelungen ist, dann sagt man schon auch, ja, die waren auch gut.
Frau Flath, wir haben jetzt schon so ein bisschen gehört von diesen ja auch so romantischen Fantasien, Zelt, Schlamm, tolle Musik, Freiheit. Es erinnert noch so ein bisschen an das vielleicht Urfestival Woodstock oder so. Würden Sie sagen, diese Form der Festivals hat auch Zukunft oder ist es vielleicht auch einfach ein Zeichen seiner Zeit und jetzt auch irgendwann mal vorbei?
Ja, das ist schwierig zu beantworten, weil es ja ganz viele unterschiedliche Festivals gibt. Wir waren jetzt hier eher so Jazz, Pop, Rock. Es gibt natürlich auch noch Klassik-Festivals. Da wird dann vermutlich eher weniger im Zelt geschlafen und hoffentlich gibt es dann auch weniger Schlamm und so weiter. Aber ich denke, etwas, was doch so querliegend immer wieder genannt wird, ist schlicht und ergreifend das Live-Erlebnis, sind die Acts, ist das Treffen von Freunden, von Bekannten, also diese soziale Komponente gepaart mit diesem ganz speziellen Erlebnis. Und dieses spezielle Erlebnis kann natürlich ganz unterschiedlich ausschauen, ist da schon sehr, sehr wichtig. Ne? Weil unterm Strich ist es schlicht und ergreifend ein, wenn man so möchte, Ausbrechen auch aus dem Alltag und den Abstand vom Alltag. Und der sollte dann natürlich dementsprechend unterschiedlich sein.
Würden Sie sagen, diese soziale Komponente oder das Außenrum überwiegt sogar die Liebe zur Musik?
Ach, ich glaube, das kann man so generell nicht sagen. Vielleicht ist das an manchen Stellen so, bei manchen Festivals auch so. Es gibt ja auch immer relativ viel Rahmenprogramm, vom Yogakurs bis zum Strickkurs, bis zum Sport-Event, dass es auch noch das Rahmenprogramm gibt. Aber ich denke, Festivals, die insbesondere Fans, Musikliebhaber adressieren, die wird es definitiv immer geben.
Weil wir ja tatsächlich also Line-Up-basierte Festivals haben, die jetzt auch der Daniel Daniel Koch beschrieben hat. Er war da auch wegen den Bands oder vor allem wegen den Bands. Und es gibt halt die eher, sage ich mal, Flair-basierten, die teilweise gar nicht mal mit dem Line-Up rausgehen im Vorfeld und sagen, kommt einfach vorbei. Und das adressiert natürlich schon unterschiedliche Besucher und das hat natürlich auch unterschiedliche Halbwertszeiten dadurch. Das maximale Line-Up-basierte Festival ist sozusagen dann die Einzelshow eines Acts, wo ich wirklich nur im Sommer hingehe, wenn mir der Act natürlich auch gefällt.
Aber wer einmal so einen kompletten Festivaltag mit guten Freunden unterm Pavillon saß, weiß auch, dass das durchaus ohne Bands so auch funktionieren könnte. So zumindest so einen Nachmittag oder einen Abend lang. Also ich glaube, diese Komponente ist dann nicht zu unterschätzen. Aber ich stelle immer wieder fest, bei mir ist es so, Gruppendynamik und der eigene Freundeskreis, der dabei ist, auf dem Campingplatz immer sehr wichtig. Wenn es ein gutes Festival ist mit vielen Bands, werde ich dann auf dem Gelände immer eher egoistisch. Und dann ist es mir wirklich scheißegal, ob die Leute noch die Weinschorle austrinken müssen. Wenn ich jetzt Band XY sehen will, dann stehe ich eine halbe Stunde vorher da und da ist mir dann die Freundschaft mal für die nächste Stunde ein bisschen egal, damit ich die Band nicht verpasse. Aber ja, dieser Vibe, ich glaube, das ist auch das, was Festivalkultur wirklich ausmacht und was man, glaube ich, einem jüngeren Publikum, das jetzt vielleicht über die Pandemie nicht geschafft hat, in diese Welt reinzukommen, weil das eine ganze Weile irgendwie in prägenden Jahren irgendwie nicht stattfand. Ich glaube, so kriegt man auch eine jüngere Generation immer wieder dahin, wenn man sich auf dem Splash zum Beispiel mal anschaut, wenn ein 18-Jährige das erste Mal da landen oder Hurricane. In Norddeutschland ist das so ein bisschen die bessere Abifahrt. Und
ja,
ich
in
glaube,
Süddeutschland gibt es ja das Southside entsprechend.
Genau.
Da ist es das Gleiche, ja.
Genau. Und ich glaube, so muss man die Leute tatsächlich wieder reinholen, die das vielleicht verpasst haben. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die nicht zu unterschätzen ist.
Mhm. Ich glaube tatsächlich, die Leute holen sich da auch selber gegenseitig wieder ab. Also dieses Live-Erlebnis, das ist schwer schlagbar und es ist natürlich auch identitätsbildend. Ne? Das sage ich mal, was früher eine CD-Sammlung war, mit der ich mir eine eigene musikalische Identität aufgebaut habe. Das ist halt heutzutage, wenn ich mich auf Insta, TikTok, wie auch immer, vor einer Bühne auch mit positioniere und damit auch meine Identität mit feststelle und,
ja,
mich ausdrücke und auch gegen die ältere Generation durchaus dann auch gehe.
Ich habe im Zusammenhang mit der Recherche da auch ein tolles Wort gelernt. Instagrammable muss es auf jeden Fall sein. Und viele Festivals richten sich schon strategisch darauf ein, dass sie eben die entsprechenden Kulissen auch schaffen. Machen Sie das auch?
Das machen wir tatsächlich zum Teil auch, also eben da, wo Jüngere adressiert werden. Wir haben ja diverse Festivals über den Sommer hinweg, auch insgesamt dann irgendwo sechsstellig in der Besucherzahl in Summe. Aber das machen wir eher nur bei den Jungen. Beispielsweise ein Festival, wo wir viel mit Feuer und Flammen machen. Und da gibt es dann auch ein flammendes Herz, hinter dem man sich fotografieren kann zum Beispiel. Und das wird durchweg angenommen.
Wir müssen über Corona reden, weil das natürlich so ein bisschen der Elefant im Raum ist. Herr Chablegin, was würden Sie denn sagen? Das wird ja allgemein in der Kultur, egal in welchem Bereich, immer noch als sehr großer Einschnitt gesehen. Was machen Sie denn konkret anders als vor 5 Jahren?
Ja, ich sag mal, die Preise sind gestiegen. Ja. Das ist natürlich schon mal klar. Und erstmal hat man sich natürlich nach der Pandemie, wo auch der Drive der Leute überproportional hoch war, wieder zu Festivals zurückzukehren, was sich jetzt mittlerweile, sage ich mal, eher normalisiert hat, was auch ein Faktor sein kann für das schwergängige Dasein teilweise gerade.
Also das war schon so, ne, dass dann, sobald man wieder raus konnte, haben dann auch viele Macherinnen und Macher gedacht, jetzt geht's wieder richtig los?
Oder? Das war schon so. Also 22, 23, das waren schon Jahre, wo, sag ich mal, noch überproportional viel Lust auf Festivals und Sommer und Live existiert hat und wo natürlich dann das Angebot auf die Nachfrage reagiert. So, das heißt, alle sind einigermaßen gut weggekommen und sagen, ja wunderbar, da wird es bestimmt nächstes Jahr noch besser. Und das ist natürlich teilweise eine Thematik, dass man sich dann zu stark verausgabt hat, weil sich es eben dann doch wieder auf einen Normalpegel eingegrenzt hat. Aber es ging jetzt ja eigentlich um die Veränderungen, die stattgefunden haben während der Pandemie. Erstmal muss man sagen, im Vergleich zu UK oder auch Holland, was wir da sehen, das hat in Deutschland in dem Sinn noch nicht so stattgefunden. Unter anderem auch, weil die Corona-Hilfen, ich nenne jetzt mal Neustadt Kultur, aber auch die Überbrückungshilfen für die allgemeine Wirtschaft, ihren Teil dazu beigetragen haben, dass die Festivals überleben konnten. Das muss man ganz hoch anrechnen und das war in keinem anderen Land in diesem Maße so. Sicherlich hat es da auch einige nicht getroffen, einige sind auch dadurch das Fangnetz gefallen, aber das war ein großer Beitrag. Und das hat auch dazu geführt, dass wie bei den Insolvenzen auch teilweise eben eine Anführungszeichen Verschleppung stattgefunden hat, nämlich dass dann Festivals, die eigentlich normalerweise in der Zeit vielleicht schon das Handtuch geworfen hätten, weitermachen konnten. Und das ist jetzt langsam vorbei. Mhm. Und das kriegen wir dann schon auch aufs Tableau.
Okay, aber es hatte zum Teil auch mit strategischen Fehlentscheidungen zu tun oder eh schon strauchelnden Festivals, die dann jetzt einfach nochmal so den letzten Rest bekommen haben.
Ja, ich sag mal, die großen Festivals, die dieses Jahr zum letzten Mal Meld als Schlusston und wieder nochmal kurzes Aufflammen, ja. Hip-Hop Open abgesagt, das war natürlich schon Kracher. Allerdings, das sind auch jetzt nicht hausgemachte Sachen, aber das Meld ist schon die letzten Jahre nicht so gut gelaufen und hat auch teilweise in der Region den Rang abgelaufen bekommen von anderen Festivals. Mhm. Und die Hip-Hop Open sind wiedergekehrt letztes Jahr nach 8 Jahren. Da muss man sich auch fragen, hatten sie eben noch eine Berechtigung oder hat sich der Markt da schon entsprechend anders orientiert? Also insbesondere im Hip-Hop sind in den letzten 2 Jahren massiv viele Festivals aus dem Boden geschossen. Früher gab es nur das Splash. Und das Splash hat ja 10 Jahre Zeit gehabt, 20 Jahre, ohne dass irgendjemand in den Markt, warum auch immer, eingestiegen ist. Man hat es mal versucht, bei Rock im Park Ring Hip-Hop zu integrieren, hat es dann wieder gelassen. Und jetzt kam eben eigentlich eine überproportionale Entwicklung in dem Bereich. Und das ist dann eine ganz normale Marktregulation, dass sich dann Festivals wieder auflösen und das Ganze sich auf einen Pegel einfährt, der eben die Anzahl der Festivals trägt.
Und gerade, finde ich, im Rap- und Hip-Hop-Bereich kann man wirklich sehen, wie krass das ist. Also wenn das Splash dann manchmal irgendwie klagt, wir sind jetzt immer noch nicht ausverkauft, vor 10 Jahren sah das noch anders aus, dann muss man sich halt angucken, dass dieselben Veranstalter parallel dazu auch noch in ganz Deutschland die Heroes-Festivals zum Beispiel machen, so Eintagesfestivals mit wirklich auch guten Rap-Lineups und sich quasi selbst da schon Konkurrenz machen, plus dann noch das in Deutschland erst, beziehungsweise jetzt nach Wien umgezogen, das Rolling Loud Festival, das auch ein riesiges Rap-Festival ist. Und da merkt man auch einfach einen Punkt von der Festivalsituation, dass halt die Konkurrenz auch an wirklich guten Festivals einfach extrem hoch ist. Und gerade das Meld, also ich liebe das Meld, aber das wurde gerade schon richtig gesagt, das wurde dann auch halt abgelöst. Und klar, schade, dass solche Festivals dann abtreten, gerade Meld, das hat dann echt ein bisschen so einen Knacks im Herzen hinterlassen, aber das stimmt schon, die letzten Jahre hat das Konzept so nicht mehr funktioniert, weil so diese Idee auch Indie und Elektro zusammenzubringen, das macht jetzt halt auch das Hurricane zum Beispiel, das machen alle großen Major-Festivals, weil das Musikhören in einigen Bereichen so funktioniert und das finde ich, muss man, wenn man über das Thema spricht, auch immer denken, dass wir eigentlich eine extrem vielseitige und große und an einigen Stellen dann vielleicht leider auch zu große Festivalwelt haben.
Wir sprachen sehr viel jetzt über Corona, aber wir sind ja tatsächlich in einer Zeit, wie es so immer so schön unter Anführungsstrichen heißt, von multiplen Krisen. Und nach Corona ging es ja gleich weiter mit Ukraine-Krieg, Energiekosten, Inflation, extreme Wetterereignisse nehmen immer mehr zu, alles vor dem Hintergrund steigender Kosten. Das heißt, da kommen ja auch ganz andere externe Effekte noch dazu, die sozusagen eine, wenn auch subventionierte und geförderte Festivallandschaft ja dann doch sehr herausfordern. Ja. Und die zweite Frage oder die zweite Perspektive, die ich nochmal gerne einbringen möchte, ist nochmal die Perspektive des Publikums und auch die Frage, wie sich Publikum in Zeiten von Unsicherheiten verhält und vielleicht auch nochmal so mit Blick eher auf die jüngere Generation, ne? Also diese Symptome für Unsicherheit, die sich vielleicht spiegeln in einer finanziellen Situation, in einer sozialen Situation. Wir sprechen immer davon, Gesellschaften sind gespalten, stehen da unversöhnlich oft einander gegenüber. Emotionale Unsicherheiten haben auch bezogen auf die Klimakrise und so weiter und so fort. Also diese psychischen Belastungen und Angststörungen, die in der jungen Generation zunehmen. Das heißt, diese Unsicherheit, die sich jetzt sozusagen in diesem Markt breit macht und der beginnt sich zu regulieren und zu verändern, demgegenüber steht natürlich auch ein verändertes Publikum, weil natürlich auch das Publikum sozusagen nicht ungeschadet durch die Krisen kam oder eigentlich noch mitten in diesen Krisen ist. Also insofern ist Corona vielleicht so dieser Startpunkt, ab dem wir immer beginnen zu diskutieren. Aber die ganze Sache geht natürlich weiter und wir sind ja eigentlich noch mittendrin.
Ja, lassen Sie uns doch mal über die sogenannten jungen Menschen sprechen. Die gibt es natürlich nicht als eine feste Gruppe, aber wir werden es jetzt trotzdem mal so bezeichnen. Herr Czabligin, das sind ja schon Argumente, die irgendwie eine Rolle spielen. Ne? Wenn ich schon 500 Euro für mein WG-Zimmer bezahle und in der prägenden Zeit meines Lebens zu Hause rumhocken musste, vielleicht habe ich mich auch dran gewöhnt und freue mich, wenn ich Geld sparen kann. Was ist da Ihre Erfahrung jetzt als Macher?
Ja, sicherlich. Also ich sag mal, die Umsonst- und Draußen-Festivals oder die Stadtfestivals, die nichts kosten, die da extrem subventioniert sind, die haben natürlich auch einen sehr sicheren Zulauf. Da geht man dann auch hin. Aber die Leute sind schon noch weiterhin bereit, Geld auszugeben, was man aber leider eher an den ganz großen Highlights eben sieht. Also wenn ich jetzt eben Adele mit 8 Mal München habe, also die Riesenshows, die Stadionshows, teilweise Stadion Plus X Shows, die nehmen eher zu, auch eher nur in A-Städten, weil man mittlerweile eine Produktion nicht verschieben kann alle Tage, sondern dann macht man halt 5-mal Gelsenkirchen wie Rammstein. Und die fischen natürlich auch immense Kaufkraft ab. Dann sagt sich der Besucher, okay, dann gebe ich einmal 500 Euro aus im Sommer, welches Mal mache ich's? Ja, das sind dann nicht die 500 Euro des Tickets, das ist vielleicht bei Adele in der ersten Reihe so, aber im Normalfall habe ich ja eben noch Reiseverpflegung, Unterkunft und so weiter dabei. Und das merkt man natürlich schon. Das heißt, wir merken es an unseren Konzertshows, die das ganze Jahr über stattfinden, dass die Leute schon sich eher überlegen, wo gehe ich hin und wo gehe ich vielleicht nicht beim Freund mit, wo ich sonst früher mitgegangen bin. Einfach nur eben aus dem sozialen Grund.
Es ist super teuer und scheint auch irgendwie kein richtiges Ende zu nehmen. Sollte man das regulieren vielleicht einfach?
Na, regulieren ist sicher in dem Fall nicht der Weg. Wenn ein Angebot da ist und es wird angenommen und es ist eine Nachfrage da, dann ist es auch berechtigt. Also das ist ja klar. In dem Fall habe ich natürlich schon eher die einen Ticken Älteren, die sowas eher mitmachen, auch in diesem Level. Weil ich ja, sag ich mal, mit Adele oder Rammstein oder was auch immer schon eher die Ü30 oder Ü40 dann anspreche. Und da sitzt das Geld auch ein bisschen lockerer. Wenn wir jetzt wieder auf die Jungen gehen, habe ich schon das Gefühl, dass das Festival an sich und das Live-Erlebnis an sich schon schwer ersetzbar ist. Aber auch da will man sich natürlich gerne in einem Highlight, vor einem Highlight zeigen, egal ob das jetzt ein Flair oder ein Headliner ist.
Was sagen die anderen dazu?
Und man kann es auch auf jüngere Beispiele ziehen, jetzt zum Beispiel, wenn man halt irgendwie zu Aileva geht und Apache und dann zu Shirin David, die alle große Arena-Shows und Arena-Touren gemacht haben, oder zum Nina Chuba, die jetzt ihre eigene Open-Air-Shows macht im sehr großen Stil, dann ist man budgetmäßig auch schon sehr weit drin, sage ich jetzt mal. Also ich glaube, das ist tatsächlich wirklich auch ein Punkt, dass jetzt gerade einerseits die angesprochene Unsicherheit, und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, die Euphorie in den ersten Festivals nach Corona war teilweise wundervoll anzusehen und teilweise auch ein bisschen beängstigend. Also ein paar sind dann auch, glaube ich, über die Stränge gezogen bei meinem ersten Festival, als wirklich alles wieder ging. Das war ein Hurricane. Da sind halt einige sehr junge Menschen so in den Exzess gerannt, so lachend in die Kreissäge, so nach dem Motto, wo ich dann dachte habe, so Leute, wenn ihr das Tempo, dann seht ihr keine Band. Aber ich habe auch von vielen gehört, also ich sitze ja zum Beispiel beim Diffus-Magazin und mache das Diffus-Print-Magazin und bin da so ein bisschen der Redaktionsälteste in so einem Team, die so alle Anfang 20 sind. Und auch bei unserer Leserschaft oder so merkt man dann schon, dass viele tatsächlich auch nach dieser Corona-Zeit, die in so einer Zeit, die eigentlich sehr von so Gesellschaft geprägt ist und Schulabschlusspartys und so weiter und so fort, wo dann Festival normalerweise der nächste Schritt ist, habe ich dann auch von vielen gehört, die dann eine ganze Weile brauchten, um dann halt erstmal wieder sich an so ganz viele Leute dran zu gewöhnen. Und das ist ja dann auch eine Reizüberflutung, die so geht. Aber ich glaube, gerade halt so dieser finanzielle Aspekt, es klang ja immer schon durch, die Kosten sind halt wirklich gestiegen, was natürlich dann auch viele Krisen, sage ich jetzt mal, der Musikbranche, nämlich dass halt Musikerinnen und Musiker über live eigentlich nur noch wirklich Geld verdienen, das wirkt sich dann auf die Gagen aus und so weiter und so fort. Und auch da ist es, glaube ich, so, dass man schon um in Teilen ja auch wirklich übersichtliche Budgets kämpft.
Ja, okay, Preisdiskussion, nur kurz dann, um nochmal einzuhaken, die gibt es ja tatsächlich seit 15 Jahren auf irgendwie Konferenzen bin, ist immer, geht's noch teurer, geht's noch mehr, ist noch ein Zehner mehr drin. Also das Karussell, das dreht sich da weiter nach oben. Das wird auch weiter passieren. Trotzdem, diese Einzelshows, die finden immer noch unter 100 Euro statt und das ist mittlerweile auch akzeptiert. 200 Euro ist so für Einzelshows da, wo der Gast dann langsam sagt, jetzt ist aber gut. Also da befinden wir uns gerade und bei Festivals sind wir ja so, sage ich mal, bei den größeren im Bereich 200-300 Euro. Einige pieken raus, Tomorrowland und so weiter, mit dann irgendwie 400-500 plus dann alles, was dann eben noch an Zubehör dazukommt.
Die haben ja aber auch entsprechendes Rahmenprogramm, ne?
Die können sich das in dem Sinn ja auch leisten, weil sie natürlich da zusammen mit dem EDC in Vegas global herausstechen. Aber das ist natürlich ein Beispiel, was jetzt völlig abseits der Normalität aller Festivals in Deutschland ist.
Ja. Frau Flath, was meinen Sie? Der Markt regelt vieles und wer überlebt, hat recht? Oder brauchst du da schon ein bisschen Regulierung oder mehr Förderung? Was sind Ihre Ideen?
Ja, das ist ja eine grundsätzliche Frage, die für ganz viele Dinge anzuwenden ist, ob es der Markt richtet oder auch nicht. Ich denke, bei so einer wertvollen Sache wie Kultur und Musikfestivals gehören ja dazu, ist es, denke ich, auch im Sinne politischer Verantwortlicher, da ein bisschen genauer hinzuschauen und auch zu unterstützen. Natürlich nach bestimmten Regeln und es muss natürlich transparent sein, das ist schon alles klar. Aber ich denke, Kultur, sage ich jetzt mal, kann es nicht genug geben. Und insofern kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eine gute Idee ist, Kultur zu fördern und Musikfestivals zu fördern.
Ja. Aber man könnte ja auch argumentieren, es gibt vielleicht auch einfach zu viel und dafür eben nicht das entsprechende Publikum.
Jein, die Frage ist ja auch immer, über welchen Zeitraum sprechen wir, wie beweglich sind die Festivals? Wir haben jetzt immer nur davon gesprochen, dass Festivals also aufhören, dass die sozusagen eingestellt werden. Ein anderer Weg wäre ja auch sozusagen, sich neu zu erfinden als Festival, also je nachdem ja auch, welches Genre, welches Zielpublikum man adressieren möchte. Also man kann ja sozusagen auch diese Krise anders nutzen, aber vielleicht liegt das Problem eben auch darin, wir haben gerade vorhin darüber gesprochen, diese Krisen ziehen sich schon über viele, viele Jahre und auch vor Corona war das ja auch ein sehr überhitzter Markt, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich sind das in gewisser Weise die Früchte. Aber ich bin also so mit Aussagen, es gibt zu viele und dann sind die halt weg, bin ich deshalb immer auch ein bisschen vorsichtig, weil da stehen ja Menschen dahinter, Existenzen dahinter, da stehen ja Städte, Regionen dahinter und insofern würde ich mich so dieser Formulierung eher nicht anschließen, dann sind die halt weg.
Herr Koch, was meinen Sie, mehr Förderung für alle?
Ich würde nicht sagen, mehr Förderung für alle. Also ich bin da durchaus auch auf der Linie so, der Markt reguliert, das ist mir zu FDP. Und ich finde, man muss halt wirklich genau schauen, wenn es viel gibt, was gibt es da dann überall? Und es braucht natürlich die Großen, es braucht die großen Player, die großen Namen ranholen. In Deutschland sind das in erster Linie Live Nation und Eventim, die sich da mit ihren ganzen Unterfirmen viel aufteilen. Aber ich sehe das genauso, bei vielen Festivals hängt Geschichte dran, hängen Leute hinter, die das tatsächlich auch sehr auf dem Level der Selbstausbeutung machen, also richtige Herzensveranstaltungen und die haben dann häufig, sage ich jetzt mal so, in diesem Markt einen schwereren Stand, weil die natürlich nicht die Gagen zahlen können, die dann halt Live Nation und Eventim zahlen können, weil die halt nicht das Werbebudget haben, um das halt überall in die Welt zu feuern, wer da wie wo spielt. Ich würde mir sehr wünschen, wenn man immer sehr genau guckt, wie geht's der Branche, was sind die großen Player, die dann tatsächlich den Markt beherrschen und dann auch gerne den Auswirkungen des Marktes ein Stück weit als Risiko ausgeliefert sein können und dass man wirklich genau schaut, gerade regional auch, was haben wir hier wirklich an Veranstaltungen, die wirklich Festivalkultur auf eine Art und Weise zelebrieren, die sehr unique ist oder wo man halt zum Beispiel sieht, so, das ist nicht reiner Kommerz, sondern da sind wirklich Leute hinter, die versuchen, das zu vermitteln und spannende Acts daran zu holen. Also ich glaube, man sollte das nicht zu sehr verallgemeinern und jede Region, jedes Land wirklich genau gucken, was haben wir für eine Festivallandschaft und haben diese Leute bei uns AnsprechpartnerInnen, wo man dann halt sagen kann, okay, wir brauchen Hilfe, wie kann man das machen? Und es wäre unfair, wenn man jetzt die komplette Festivalkultur halt nur dem Markt überlässt, weil dann haben wir bald wirklich nur noch die ganz Großen.
Es wurde angesprochen, die Festivalmacher, die dahinter stehen, die ja, Selbstausbeutung wurde genannt. Wir hatten vor einigen Jahren, das war auch tatsächlich während Corona, eine Interviewstudie gemacht zum beruflichen Selbstverständnis der Menschen, die in der Veranstaltungsbranche tätig sind. Mhm. Und ein ganz zentraler Punkt war diese intrinsische Motivation, das heißt die Motivation aus sich heraus, ein tolles kulturelles Angebot zu schaffen. Und das war sehr, sehr zentral. Und das ist natürlich, wenn man bedenkt, wann arbeiten diese Menschen? Meistens dann, wenn die anderen feiern. Ne? Also das ist ein sehr stressiger Beruf, ein sehr risikobehafteter Beruf. Das ist nochmal die eine Sache, die ich nochmal wirklich herausstellen möchte an diesem Punkt. Und der zweite ist natürlich, wenn es um Festivals geht, sprechen wir ja nicht nur jetzt über diese eine konkrete Veranstaltung, die vielleicht nicht mehr stattfindet, weil neben dem Veranstalter gibt es natürlich eine Location, es gibt Gewerke, es gibt Künstlerinnen, es gibt ein Management, es gibt Tourismus sehr oft, der da dran hängt oder auch Anwohner, die sich damit identifizieren, die daraus Sinn schöpfen. Das hat auch was zu tun mit kultureller Bildung. Und ich spreche dann immer gerne von Werteschöpfungen. Also das sind viele Werte, die für unterschiedliche Akteursgruppen. Es gibt übrigens bezogen auf das Melt-Festival, weil das ja schon öfter fiel, eine ganz spannende Studie, die mal so diese unterschiedlichen Wertschöpfungen, Einkommenseffekte, Beschäftigungseffekte errechnet hat. Und das ist auch eine ganz spannende Studie.
Was kam daraus? Können Sie da so ein zentrales Ergebnis mal nennen?
Also das ist eine Studie, die hat sich ganz unterschiedliche Effekte angesehen. was passiert da eigentlich, wenn so viele Menschen anreisen, konsumieren, was macht das mit Beschäftigung? Und das ist natürlich schon ganz stattlich und die Kollegin kam damals auf 1,2 Millionen Wertschöpfung als Primäreffekt. Mhm. Und das ist nicht zu unterschätzen.
Party Pogo Pandemie, warum Musikfestivals ums Überleben kämpfen, heißt das Thema heute im Forum bei SWR Kultur mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen Professor Dr. Beate Flath, Popkulturenforscherin, Daniel Koch, Musikjournalist, und Bernhard Schabligin, Konzert- und Festivalmacher. Herr Schabligin, wir haben schon die Subventionen oder Fördermittel und so angesprochen. Jetzt kamen sie bisher immer so weg. Naja, der Markt regelt das schon. Jetzt auch als Vertreter der Livecom, was wären denn da so Ihre Forderungen an die politischen Entscheiderinnen und Entscheider? Was muss ich da tun, damit es auch anderen besser geht?
Prinzipiell hatten wir ja schon mitgestrickt an den Festival- und auch Veranstalterförderprogrammen, die es während der Pandemie gab. Und es ist tatsächlich gar nicht so einfach, diesen breiten Markt mit allen unterschiedlichen Playern fair zu bedenken und da wirklich zu versuchen, alle zu berücksichtigen. Also war ein schwieriges Unterfangen. Jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel an Subventionen. Es gibt noch den Festivalförderfonds, der nochmal dankenswerterweise aufgesetzt wurde. An sich ist es natürlich dann mit der Job der Landes- und der Bundesverbände zu versuchen, hier weiterhin aktiv zu sein und zu überlegen, was ist denn sinnvoll. Ich sage mal, eine Subvention einfach stationär dauerhaft stattfinden zu lassen, führt zu Fehlentwicklungen. Ne? Das sehen wir in der Klassik. Wenn jetzt da 10% maximal, teilweise weniger, noch von der Ticketeinnahme kommt und ich kaum mehr Gäste habe und letztendlich künstlich Sachen aufrechterhalte, die eigentlich kaum mehr frequentiert werden, dann ist das natürlich eine Sache, wo eine dauerhafte Subvention nicht zielführend ist. Also eine Subvention soll ja immer dann eingreifen, wenn es der Markt schwer hat. Und klar, wenn ich ein bestimmtes Ziel habe, was überleben zu lassen, in welcher Masse und Form auch immer, dann versuche ich das auch durch eine Subvention darzustellen. Aber per se mit der Gießkanne drüber zu gehen und zu sagen, naja, hinten dran sitzen 1 Million Leute, die muss ich durchfüttern, auch wenn keiner mehr kommt, das ist, glaube ich, nicht das Ziel einer Subvention oder sollte es nicht sein. Natürlich, kleine Player, die es vielleicht schwerer haben, muss ich auch versuchen zu unterstützen. Aber was passiert denn, wenn ich dauerhaft, sage ich jetzt mal, 20.000 Euro mehr in kleine Festivals schiebe? Natürlich sind die Agenturen der Bands auch findig und schauen, wer bekommt denn diese Subventionen, und dann steigt halt die Gage. Dann steigt natürlich die Gage auch für die anderen, die nicht subventioniert werden, weil woanders bekommt man das ja auch. Also die Subvention, wenn sie an einer Ecke reingeht, geht sie an der anderen Ecke wieder raus. Und sie geht nicht da raus an den Selbstausbeuterischen, weil die bleiben weiter selbstausbeuterisch, damit sie nämlich das weitermachen können. Ja. Die landet dann eher da bei denen, die nötig sind, um das Festival mit hinzustellen, nämlich dann Acts, Dienstleister, Sonstiges, weil die können dann auf einmal bezahlt werden, die merken, sie können die Preise ziehen und dementsprechend geht die Schraube weiter. Kleine Unterstützungen halte ich durchaus für sinnvoll und auch zielgerichtet. Dauerhaft, so wie wir es jetzt teilweise eben durch 30, 40 Jahre Subventionskultur im Jazz und in der Klassik erleben, halte ich für sehr schwierig.
Klassik und Jazz wollen wir gleich nochmal ansprechen, aber nochmal direkt die Frage an Sie, Herr Schabligin. Eine andere Möglichkeit wäre ja auch noch, wir haben schon diese Riesenkonzerne angesprochen, Eventim, Live Nation, die ganz viel aufkaufen, möglicherweise auch den Markt bestimmen. Zu stark, muss man da regulieren?
Ja gut, ich vertraue prinzipiell aufs Kartellamt, dass das da das Ganze im Griff hat.
Sehr aber schön formuliert.
Ja, natürlich. Ich meine, Konzerne sind findig und Konzerne nehmen natürlich auch primär die margenstarken Geschichten. Also im oberen Bereich ist der Festivalmarkt über 40.000, findet man jetzt kaum mehr freie, Summer Breeze vielleicht und so weiter. Also es gibt schon noch ein paar Festivals, die für mehrere Zehntausender Bereich unabhängig sind, aber nicht mehr viele. Und das zieht sich jetzt bei Arenenshows weiter. Man hat natürlich jetzt nicht nur das Veranstaltungsdasein, man hat selber dann Künstlerfirmen, man hat das Ticketing, was das margenstarkste überhaupt ist. Ja. Einfach weil man da auch entsprechend lange Marktführer war. Also ist jetzt ja auch per se nicht schlecht. Die Großen benötigen wir genauso wie die Kleinen, aber natürlich findet da schon aktuell eine Marktkonzentration statt.
Ja, jetzt haben wir eben schon mal die Klassik und den Jazz angesprochen. Herr Schabligin meinte, naja, da haben diese Subventionen vielleicht ein bisschen Überhand genommen, dass der Markt gar nicht mehr so eine Chance hat. Sehen Sie das auch so?
Ja, also die Diskussion, die hierbei natürlich aufkommt, ist immer so eine, naja, die kriegen mehr, die kriegen weniger. Und dann gibt es natürlich auch so Neiddebatten, die haben durchaus ihre Berechtigung und auch ihre Begründung. Aber ich würde ja eigentlich den Spieß umdrehen und sagen, dann muss man eben schauen, dass weniger geförderte Bereiche genauso gefördert werden. Und natürlich muss man diskutieren, wenn etwas zu viel gefördert wird. Das meinte ich auch mit meinem Hinweis darauf, dass man vielleicht auch Festivals nochmal neu denken kann. Und dazu gehört natürlich auch, sich andere Finanzierungsstrukturen zu überlegen, andere Zielgruppen und so weiter und so fort.
Herr Koch, wie schätzen Sie denn die Lage in der Klassik und im Jazz ein?
Ich finde, bei der Klassik muss man fairerweise natürlich auch sagen, wenn man da ein Festival macht und ein Orchester oder einen Chor oder dergleichen hinbringt, dann hängt da sehr viel Personalie dran. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man das so eins zu eins mit so einer Popkultur oder einem EDM-Festival, wo halt nur David Guetta mit seinem Laptop seiner Pyroshow kommen muss.
Das ist aber das andere Extrem.
Das ist das andere Extrem.
Peter Fox kommt schon auch mit 75 Leuten, hatten wir auch vor ein paar Wochen.
Genau, definitiv. Also, aber ich sehe das natürlich auch. Also, da gibt es ja auch irgendwie sehr Spannende, die das auch sehr modern denken. Und ich habe mich in den letzten Tagen ein bisschen eingelesen, weil mich das auch sehr interessiert hat und weil ich vor einigen Wochen auch in Zürich mal in einer Tonhalle war und dann festgestellt habe, so nachgezählt, da stehen jetzt 80 Leute für mich auf der Bühne und im Publikum ist es so halb gefüllt und rechnet man auch so ein bisschen und denkt so krass, naja, da weiß man halt schon, ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich, wie bewertet man Kultur, wie viel ist man bereit für diese wirklich Jahrhunderte alte Musiktradition zu bezahlen, so, das spielt natürlich auch rein, aber ich fand es tatsächlich ganz interessant, das Goethe-Institut hat im letzten Jahr mal so eine Bestandsaufnahme gemacht, der Journalist Axel Brüggemann hat da geschrieben, dass gerade in der Krise viele Festivals, er nannte das Märzmusikfestival zum Beispiel, auch gemerkt haben, wir müssen jetzt viel mehr tun, um Publikum zu erreichen und vor allen Dingen auch, glaube ich, das Kernproblem ist halt auch ein jüngeres Publikum ranzuholen und ich merke immer wieder, wie schnell so auf Festivals, also wenn man jetzt auf so einem Rockfestival ist und da mal jemand halt nur ein Streicherensemble mitbringt, dann sind viele Popkids dann immer so, boah,
so nach ein Instrument. So,
genau, oh Gott, was ist das denn? Und ich finde es eigentlich sehr spannend, wenn das Montreux Jazz Festival macht das auch sehr gut, das heißt Montreux Jazz, aber das spielt dann auch fucking Deep Purple nochmal und gibt so alte Leute Rockabend und dann PJ Harvey und The National, aber drumrum ist halt ein buntes Jazzprogramm und die Leute werden dann halt über den Rockpop rangelockt und landen dann in einer vierstündigen Jazz-Session von jungen lokalen Jazzmusikerinnen und bleiben da vier Stunden sitzen. Und ich glaube oder ich würde mir wünschen, wenn man wirklich sagt, okay, Klassikfestivals, die müssen jetzt wirklich viel tun, glaube ich auch, um halt von den betagteren Damen und Herren, die ich da meistens eigentlich sehe, ein bisschen wegzukommen und gezielt parallel, man muss ja nicht das eine komplett eindampfen, aber ich finde es immer spannend, wenn man sich wirklich die Künstlerinnen und Künstler aus dem elektronischen Bereich, aus dem Indie-Bereich, aus dem Singer-Songwriter-Bereich und wirklich mal merkt, okay, wie kann ich denn vielleicht jemanden, der ein anderes Publikum reinbringt, in eine Kunstform bringen, wo das beides ineinander geht. Da sehe ich, glaube ich, wirklich eine Chance, dass man das miteinander sucht und versucht, gemeinsam für diese sehr schöne Sache dann halt mit neuen Ideen auch neues Publikum reinzuholen und anzufixen.
Also Fusion im eigentlichen Sinne, wobei man jetzt beim Jazz ja sagen muss, ne, also da mag es Subventionen geben, aber die meisten Jazzmusikerinnen und Musiker gehen doch, auch wenn sie bekannt sind, finanziell trotzdem eher auf dem Zahnfleisch.
Das stimmt.
Es geht ja auch nicht nur um die Bands oder Musiker, es geht ja auch um die Spielstätten. Also auch da findet ja eine Förderung statt. Das ist natürlich im klassischen Bereich auch extrem, weil ein Opernhaus natürlich teurer ist als ein Musikclub. Aber das muss man halt auch noch bedenken. Also Förderung an sich trifft jetzt nicht zwingend nur die Akteure.
Frau Flath hat vorhin schon mal was angesprochen. Das hat sicherlich auch mit ihrem Forschungsbereich zu tun. Sie haben da gerade was am Laufen zum Thema Nachhaltigkeit. Und da geht es nicht nur um Müllvermeidung, sondern eben auch, naja, wie kann ein Festival nachhaltig werden? So ein Festival wirkt auch in die Region herein. Herr Chaplygin, Sie sind in Bayern viel unterwegs, haben da viele Festivals am Laufen in den unterschiedlichsten Regionen, unterschiedlichsten Größen, Musikrichtungen etc. Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, was da gut funktioniert?
Also bezüglich Nachhaltigkeit gibt es halt die verschiedenen Bausteine, also soziale, ökonomische, ökologische Nachhaltigkeit sind ja da die drei Stichpunkte und das ist primär der jüngeren Generation wichtig. Ich sag mal, wenn ich ein Festival an die Altersklasse Ü40, Ü50 richte, was wir durchaus auch haben, dann spielt es keine so große Rolle, wie wenn ich es jetzt an die U25 richte. So, und im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit.
Also was Umweltschutz jetzt angeht, so eine
Plastikbecher. Moment, Nachhaltigkeit ist ja nicht gleich Umweltschutz. Ja, okay. Also deswegen spreche ich die drei unterschiedlichen Komponenten an. Also ökologische Nachhaltigkeit, ja, da sind wir beim Umweltschutz sozusagen oder beim Naturschutz. Da gibt es die üblichen Bausteine, Müllvermeidung, Mülltrennung, auch Lärm ist als Emission ist ja sozusagen umweltschädlich. Auch da muss ich gucken, dass ich die Bühnen einschränke. Also da gibt es verschiedene Bausteine, die ich da ziehen kann. Im sozialen Nachhaltigkeitsbereich gibt es die Awareness-Teams mittlerweile, wo ich schaue, dass die Jungen eben auch insbesondere bei Mehrtagescampern sich gut aufgehoben fühlen und sicher fühlen.
Also Leute, die aufpassen, dass es keine Gewalt gibt, keine sexuellen Übergriffe, die nochmal ein bisschen rumgehen und mit den Leuten sprechen und sagen,
richtig,
wie man
genau,
sich am besten freundlich gegenüber verhält.
So genau, im Prinzip eine Festival-Etikette sozusagen. Ja. Ne? Ja, also die kommen auch immer vermehrter jetzt vor, einfach auch, weil die Nachfrage dazu da ist.
Es gibt ja auch viele regionale Festivals, die zum Beispiel von einem Verein gemacht werden, wo ganz viele Ehrenamtliche zusammenarbeiten. Wie ist da die Lage? Funktionieren die nach wie vor gut jetzt in Ihrer Region?
die funktionieren je nachdem, wie eben der Verein oder der, meistens ist es ja dann ein Verein, der die ganzen Ehrenamtler mit an Bord hat, wie der eben in den letzten Jahren funktioniert. Es hängt immer meist an wenigen Leuten dann letztendlich übers ganze Jahr, ob das Ding tragfähig ist oder nicht und ob sich dann auch der Nachwuchs etabliert. Das ist oftmals echt ein Generationenproblem, dass sich das in der Stärke auch fortsetzt. Beispielsweise der Booker hört auf, also der die Bands gebucht hat. Der hat natürlich alle Kontakte der Welt gehabt, 20 Jahre lang, und auf einmal soll jemand Neues ran und auf einmal 5-6-stellige Summen auf den Tisch legen, von denen er keine Ahnung hat. Wenn der nicht gut eingeführt ist, dann implodiert das ganze Konstrukt. Und das ist natürlich das, was Vereine stärker trifft als Firmen. Und dann muss ich natürlich auch noch schauen, ob mein Konstrukt noch am Zahn der Zeit ist, weil viele ehrenamtlichen Festivals haben sich halt vor 15, 20 Jahren gebildet, sind jetzt, Anführungszeichen, oder vor 30 sind jetzt die Dinos unter den Festivals, ziehen aber teilweise noch komplett das gleiche Konzept durch. Und natürlich, irgendwann waren die mal, wenn ich ein Festival neu plane, dann setze ich sozusagen ein Schiff ins Wasser, das heißt voll im Wind, idealerweise. Und der Wind bläst halt irgendwann mal nicht mehr so stark, weil die Besucher werden älter, die kommen vielleicht nicht mehr jedes Jahr. Wenn ich ein 18-Jähriger bin, gehe ich vielleicht auf 5 Festivals im Jahr. Wenn ich jetzt 30, 35 bin und gerade in der Periode Familie, Haus, Job, dann gehe ich vielleicht auf ein Festival in 2 Jahren. So, und da überlege ich mir schon genau. Das heißt, wenn die sich nicht ändern, und sie waren ursprünglich für die junge Generation ausgelegt, entweder sie gehen den riesen Spagat und versuchen jung und alt beide noch zu adressieren, oder sie wachsen halt mit der Generation, müssen dann aber damit klarkommen, dass es weniger werden. Diesen Spagat, das trifft natürlich mehrere, weil die Frau Flath vorhin meinte, naja, man kann ja das Konzept ändern. So einfach ist es natürlich nicht, weil ein Festival steht mit seiner Marke und mit seiner Ausrichtung schon für was Bestimmtes.
Herr Koch, wie ist denn das überhaupt? Jetzt gehen ja alle möglichen Menschen auf Festivals. Wir haben jetzt viel die Jungen angesprochen, sagen wir mal so noch, ja, wahrscheinlich so bis Mitte, Ende 20. Dann hat man Berufsstress, kriegt Kinder, geht abends nicht mehr raus und denkt, das Leben ist vorbei und hat aber Geld. Wie kriegt man die Leute auf ein Festival?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde, so im kleinen Kreis funktioniert das durchaus ganz gut. Also ich bin großer, langjähriger Fan, sage ich jetzt mal, von dem Festival Orange Blossom Special in Beverungen und vom Haldern Pop Festival, die das ganz gut hinbekommen. Die sind sehr lokal, die sind sehr mit dem Ort verwachsen, in dem sie stattfinden, und da hat man dann so Szenen, dass man so die Camping-Situation für die Ü40-Leute halt so angenehm macht. Auf dem Haldern zum Beispiel kann man das Auto mit auf die Wiese fahren. Einige Leute kommen da mit Wohnmobil, und da kann man schon sehr komfortabel und muss nicht mehr so im Matsch liegen, sage ich jetzt mal. Und Line-Up-mäßig funktioniert es dann auch. Dann hat man halt einen relativ jungen Act auf der Mainstage, der dann, sage ich jetzt mal, die Dorfjugend plus X dann abholt und hat dann so ein ausgechecktes das Line-Up zwischen Post-Punk, Indie und auch immer mal Jazz. Und ich liebe es immer so, wenn man auf Festivals diese Generation verbindenden Momente sieht. Also ich stand mal irgendwann auf dem Haldern vor der Hauptbühne und da spielten die Sons of Kemet, sehr abgefahrener Jazz, 2 Schlagzeuger, Saxophon und ein Blasinstrument, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und vor mir steht so eine leicht angekiffte Dorfjugendgruppe, die sind so 18, 19 und gucken erst
mega
verwirrt.
Geflasht.
Genau, und nach dem dritten Song haut der eine dem anderen so auf die Fließjacke und sagt so, Alter, 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 das ist so geil. Und das sieht man halt manchmal auch bei den Festivals, zum Beispiel Southside, die haben sich auch bewusst entschieden, wir wollen ein Festival für jüngere Leute bleiben und richten das Line-Up da auch drauf aus und bringen halt eine Nina Chuba, eine Bad Moms J und so weiter auf die großen Bühnen auch. Und trotzdem hat man noch die alten Häsinnen und Hasen, die da seit Jahrzehnten teilweise hinfahren und haben auch noch ein bisschen Line-Up für die. Also ich glaube, man kann das schon zusammenbringen, wenn man denn, da würde ich auch sagen, Festival hat eine bestimmte Marke, eine bestimmte Ausrichtung. Da muss man auch, glaube ich, sehr zuarbeiten, dass man sich sowas leisten kann und dass man das Publikum so auch erziehen kann, dass es weiß, dass da das passiert und dass es da halt die Ollen auf dem Campingplatz gibt und die jüngere Generation.
Kann ich hier kurz einhaken?
Bitte, Frau Flath.
Zum Orange Blood. Das ist ein Special Festival tatsächlich, weil, wie ich vor einigen Jahren mal eine Studie auch gemacht habe über dieses Festival, das ist tatsächlich auch mein Lieblingsfestival. Und ich finde auch, es ist ein gutes Beispiel, ja, wie man als Veranstalter sich auch so ein bisschen anpassen kann an Veränderungen. Und natürlich, da gebe ich schon recht, ne? Also so eine krasse Veränderung eines Markenkerns sind jetzt wahrscheinlich nicht so erfolgsversprechend, aber ich denke, eine behutsame Anpassung, so wie eben bei diesem Orange Blossom Special Festival, ist da sehr erfolgsversprechend. Und noch zum Thema Nachhaltigkeit, weil das angesprochen wurde. OBS ist ja auch sehr, sehr nachhaltig seit vielen Jahren. Fahren die schon sehr durchdachte Strategien und wir sind wirklich schon, würde ich mal sagen, in gewisser Weise da ihre Zeit voraus, machen auf diesen ganzen unterschiedlichen Ebenen. Es wurde angesprochen, ökologisch, sozial, ökonomisch, aber auch kulturell sehr, sehr, sehr viel.
Da vielleicht auch noch kurz mit ökologischer Nachhaltigkeit, was wir noch nicht erwähnt haben. Also die CO2-Rechner gibt es ja auch mittlerweile für Festivals.
Waren
auch gut eingesetzt. Und ja, Überraschung, ein Drittel ist Anreise und ein Drittel ist tatsächlich Verpflegung. Also es ist jetzt nicht zwingend der Strom oder die Aggregate, die dann für 80% verantwortlich sind, sondern da kann man natürlich auch ansetzen. Also regionalere Küche, in dem Fall auch fleischlosere Küche. Ja. Das macht schon mal tatsächlich mehr aus, als alle auf dem Zettel hatten.
Vielleicht noch eine zur ökologischen Nachhaltigkeit, eine Sache, die man vermutlich weniger bedenkt. Es gab da eine Studie zum Glastonbury Festival, nämlich es wurde in diesem
ganz berühmtes Festival
Fluss,
in England,
der hier genau durch dieser White Lake River, der das so durch oder vorbeiführt, wurden ganz, ganz hohe Werte oder Rückstände von Drogen gefunden, also vor allem Ecstasy und Kokain. Und das hatte dann doch einen großen Einfluss auf die dort lebenden Aale, die noch dazu geschützt sind. Also das ist auch noch mal ganz eine andere Ebene von ökologischer Nachhaltigkeit, die ich auch sehr spannend finde.
Herr Czabligin, eine Frage noch an Sie. Wir haben jetzt, was die Nachhaltigkeit angeht, das Essen angesprochen, die Anreise, die Lärmemission etc. Das ist ja entscheidend abhängig auch von der Zusammenarbeit mit der Stadt, mit der Gemeinde, mit den Anwohnern auch. Inwieweit können die damit gut leben, sind vielleicht eingebunden und so weiter. Gibt es da auch Ideen von der LiveCom oder so konkrete Vorgehensweisen, wie man da besser zusammenarbeiten kann, beziehungsweise sind vielleicht auch die Städte und Gemeinden inzwischen offener geworden oder eher abweisender?
Beides.
Okay.
Nee, ja. Also es kommt tatsächlich darauf an, wie sich das Festival auch verhält und wie man im Umkreis ist. Ich sag mal, in den letzten 50 Jahren Festival-Historie hat natürlich eine komplette Akzeptanz breit durch die Bevölkerung für Festivals stattgefunden. Es war für 70er und 80ern gab es kaum welche, es war für absolute Freaks. Und dann hat halt so langsam die Masse das Festival gut gefunden und deswegen gibt es jetzt auch so viele Festivals. Keiner verteufelt mehr ein Festival als Bürgermeister, wie er es vor 20 Jahren getan hat. Wahrscheinlich war er selber früher bei der Love Parade. Und deswegen prinzipiell, dass es das geben muss, dass das passt, das wird, glaube ich, schon in einer breiten Menge akzeptiert.
Nur bitte nicht neben meinem Haus, ne?
Oder? Kommt drauf an, wie, ja, kommt natürlich drauf an, welchen radikalen Ansatz das Festival verfolgt. Okay. Ne? Also radikal ist vielleicht übertrieben, aber ich muss mich an die Lärmgrenzen halten, ich muss mich an die Gesetze halten und so weiter. Manchmal will die Polizei mehr Zugriff auf ein Festival haben, ist auch von meiner Seite aus völlig in Ordnung. Das macht aber auch manchen Festivalmachern ein Problem. Also an sich gibt es da sicherlich ein bisschen Leitfäden auch von den Verbänden, aber auch das direkte Vis-à-vis-Sprechen, das ist immer das Beste. Und einfach das Gespräch auch mit den Kommunen suchen. Die Kommune hat ja doch auch meistens was davon, in der Großstadt nicht im Sichtbaren. Wenn ich jetzt aber auf einmal 6.000, 10.000 Leute in ein Dorf reinbringe oder in eine Kleinstadt, die halt auch nur so viele Besucher hat, das ist durchaus schon ein Wirtschaftsfaktor auch.
Herr Koch, was würden Sie denn meinen? Wie sieht denn die Zukunft der Musikfestivals aus? Gibt es da schon Trends, die sich jetzt erkennen lassen, wo sich da was ändert oder irgendwas Besonderes, was da raussticht?
Ich glaube tatsächlich, dass jetzt die nächsten Jahre nochmal ein bisschen zeigen werden, welche Festivals sind halt eben gerüstet, das durchzuhalten und welche nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass Deutschland nach wie vor eine sehr lebhafte und eine sehr facettenreiche Festivallandschaft hat. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass es in den nächsten Jahren auf dem hohen Niveau und mit dem bunten Blumenstrauß, den wir da haben, durchaus so weitergeht. Und ich finde ganz spannend diese Entwicklung, dass einerseits, was ich auch beim Musikhören merke, viele Leute wirklich nicht mehr so sehr auf Genres achten und auf der anderen Seite es aber dann wieder Festivals gibt, die dann doch sehr auf ein Genre setzen, dass man einerseits so Sachen hat, die dann halt dezidiert Metal-Festivals sind oder dezidiert Rap-Festivals, also wie gesagt, da war es ja ein Riesenboom in den letzten Jahren und es dann noch diesen Gemischtwarenladen gibt wie Hurricane Southside, wo halt genretechnisch schon wirklich inzwischen sehr viel Pop- und Rock-Varianten durcheinander gehen und mein persönlicher Wunsch wäre tatsächlich, tatsächlich, dass die kleinen Herzensveranstaltungen oder die kleineren, die natürlich auch viel diesem harten Markt und diesen branchenüblichen Gagen und dergleichen ausgesetzt ist, dass es die über die nächsten Jahre auch weitergibt. Und ich glaube auch so als Musikjournalist, ich werde nicht müde, von Festivals zu schwärmen. Ich gehe jetzt seit 1996 auf die Dinger und meine Verlobte lacht immer, weil ich jedes Jahr sage, diesmal trete ich ein bisschen kürzer und jetzt bin ich auch schon wieder beim 7. Festival im Sommer allein. Und von daher finde ich es auch mal wichtig, dass man immer wieder halt auch diese Kultur highlightet, auch in den Medien, dass man weiterhin drüber schreibt und nicht immer so, ach ja, Hurricane ist wieder, dass man da spannende Erzählformen findet, dass man halt junge InfluencerInnen, so nervig sie manchmal auch sind, auf Festivals einlädt, damit halt die junge TikTok-Generation mal merkt, was man davon Spaß haben kann. Und ich freue mich dann auch immer, wenn auch auf Radiosendern wie diesem dann diesem Thema Raum gegeben wird, weil ich glaube, das ist ein sehr verbindendes und kulturprägendes Element. Und wenn wir irgendwas brauchen können in diesen Zeiten, ist es meiner Meinung nach verbindende Elemente innerhalb von großen Menschengruppen. Und deswegen bin ich da optimistisch, dass es gut weitergeht. Und ich hoffe, dass es Mittel gibt, die halt die Strauchelnden, die gute Ideen haben und noch eine Chance haben zu bestehen, dann auch auf irgendeine Weise aufgefangen werden.
Das ist doch mal ein motivierendes Schlusswort. Party, Pogo, Pandemie, warum Musikfestivals ums Überleben kämpfen, war das Thema heute im Forum bei SWR Kultur. Mit mir, Eva Röder, und meinen Gästen, Professor Dr. Beate Flath, Popkulturenforscherin in Paderborn, Bernhard Czapligin, Konzert- und Festivalveranstalter, und Daniel Koch, Musikjournalist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und vielleicht haben wir Ihnen ja ein bisschen Lust gemacht, mal wieder auf ein Festival zu gehen. Dann setzen Sie sich jetzt gleich ran, kaufen eine Karte. Da freuen sich dann auch die Macherinnen und Macher und Sie haben viel Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.